Domradio weltweit.
Podcast. Saudi-Arabien, da denken die meisten wahrscheinlich an Scheichs, an Wüsten, an jede Menge Sand und an irre Reichtümer. US-Präsident Donald Trump, der war auch gerade in Saudi-Arabien unterwegs, hat sich da umgeschaut. Und wie wir hören, hat es wohl auch keine größeren verbalen Ausfälle gegeben. Und wir haben heute jemanden zu Gast, der dieses Land sehr gut kennt. Stefan Bauer, der hat ein Jahr in Saudi-Arabien für den Roten Halbmond gearbeitet. Das ist sozusagen das islamische Pendant zum Roten Kreuz. Und heute erzählt uns hier über dieses Land, über Kulturschocks und über spannende Einblicke in ein islamisch geprägtes Land. Ich bin Ina Rothschild, schön, dass Sie dabei sind. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Es war Abenteuerlust, die Stefan Bauer nach Saudi-Arabien geführt hat. Er wollte Menschen helfen, er wollte einen verantwortungsvollen Job. Und dass es dafür noch ein fürstliches Gehalt gab, das hat die Entscheidung natürlich noch einfacher gemacht. Von 2011 bis 2012 war Stefan Bauer Rettungsassistent in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Er war da unterwegs für die Hilfsorganisation Roter Halbmond. Das ist sowas wie das islamische Pendant zum Roten Kreuz. Und das Ganze war eine spannende Zeit. Was er allerdings während seiner Einsätze erlebt hat, das war weit mehr als ein Kulturschock. Und davon erzählt er uns heute hier in Domradio weltweit. Herzlich willkommen.
Ich freue mich. Hallo.
Herr Bauer, Sie haben ja von Ihrer Zeit in Riad auch Videos ins Netz gestellt. Und da sieht man zum Beispiel eins, da sitzen Sie im Rettungswagen. Das haben Sie dann von innen aufgenommen. Sie hängen quasi im Kofferraum des Wagens, der vor Ihnen fährt, aber leider keinen Platz macht. Und das Ganze hört sich dann so an.
Atlaimin, Atlaimin! Atlaimin! Atla, Atla!
Also, Stefan Bauer im Rettungswagen. Herr Bauer, was war denn da los?
Es ist so, dass in Riad, Riad ist eine 8-Millionen-Stadt und der Straßenverkehr da ist chaotisch, anarchistisch. Es hält sich da keiner an irgendwelche Verkehrsregeln.
Jeder, was schreien Sie denn da in dem Video?
In dem Video schreie ich Atla Yemin, das heißt fahr nach rechts, wenn vor uns ein Autofahrer keinen Platz gemacht hat. Und ich habe das auf Arabisch geschrien, ich habe das irgendwann auf Englisch geschrien und auch auf Deutsch geschrien.
Hat irgendjemand reagiert?
Es gab mal eine Situation, wo ich tatsächlich auf Deutsch geschrien habe und dann ist der Autofahrer anscheinend etwas erschrocken und ist nach rechts gefahren. Aber in der Regel haben die Leute nicht reagiert.
Das heißt, das, was wir hier aus Deutschland kennen, Blaulicht und Sirene und alle versuchen es zumindest, oder die meisten versuchen irgendwie eine Rettungsgasse zu bilden, ist da gänzlich unbekannt.
Das ist da unbekannt, ja.
Und Sie stehen dann im Stau, während Sie versuchen, ein Menschenleben zu retten?
Man steht im Stau oder man wird von Autofahrern ausgebremst, die keinen Platz machen. Man bekommt die Vorfahrt genommen, man liefert sich Rennen mit anderen Autofahrern, die dann sich vor einen setzen und versuchen da irgendwo Rennen zu fahren, und man erlebt ja die kuriosesten Sachen.
Was war da Ihre Aufgabe in Saudi-Arabien?
Ich habe ein Jahr in Saudi-Arabien in Riad als Paramedic gearbeitet. Paramedic hört sich ganz kompliziert an. Es ist eigentlich eine amerikanische Ausbildung eines Sanitäters, und das ist im amerikanischen Rettungsdienstsystem die höchste notfallmedizinische Ausbildungsstufe. Es gibt in den USA keine Notärzte auf den Straßen. Da gibt es diese Paramedics. Und meine Aufgabe in Saudi-Arabien war eben diese Funktion als Paramedic.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass es schwierige Bedingungen waren. Zum einen, weil Sie einfach gar nicht schnell genug dahin kamen, wo Sie gebraucht wurden. Ja. Ich las, was ich auch sehr überraschend fand, das System mit Straßennamen, was wir ja hier aus Deutschland kennen und was ein durchaus funktionierendes System ist, haben die Araber auch nicht viel mit am Hut.
Also es gibt in Riad Straßennamen für große Hauptstraßen und ähnliches, aber viele Stadtviertel sind einfach wild gebaut und da gibt es keine Straßennamen.
Wie finden Sie sich denn dann da zurecht?
Wir haben Treffpunkte vereinbart. Also der Angehörige des Patienten sagte dann, okay, du fährst jetzt zu der Fastfood-Kette XY gegenüber von dem Pizzaladen so und so. Und dann hole ich dich da ab. Und dann sind wir dorthin gefahren und dann gab es irgendwann einen Anruf bei der Leitstelle und die haben uns dann angefunkt, nein, ihr müsst jetzt zu dem Eisladen bla 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 und der ist gegenüber von dem Italiener so und so. Und die Restaurants kannte man eigentlich, so die Fastfood-Restaurants, so in seinem Bezirk. Und dann war das so eine Schnitzeljagd und manchmal hat sich dieser Standort dann 2, 3, 4 Mal geändert. Und da verging dann schon mal eine Stunde, bis man dann beim Patienten eingetroffen ist.
Aber in Ihrem Job geht es doch um Minuten.
Ja, natürlich. Also es gab Situationen, wenn ich eine Einsatzmeldung hatte, bewusstloser Patient oder Atemnot, Herzstillstand oder so etwas. Und wir sind dann schon mal eine Stunde unterwegs und ich treffe beim Patienten ein und der hat tatsächlich einen Herzstillstand. Dann kann ich nichts mehr machen. Da ist tatsächlich, ja, zu viel Zeit vergangen.
Und Sie waren zu spät, weil Sie einfach eine Schnitzeljagd durchs Viertel hingelegt haben.
Genau, genau.
Sie sind ja, oder Notärzte, Rettungsassistenten, Rettungssanitäter sind ja, nehme ich mal an, einiges gewohnt, was Unfälle, blutige Szenen angeht. Das dürfte für Sie jetzt nichts vollkommen Neues gewesen sein in Ihrem Job. Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, Der Retter von Riad, wo Sie über Ihre Erlebnisse in Saudi-Arabien schreiben, dass Sie am Ende nachts nicht mehr schlafen konnten. Was war da los?
Es ist so, dass ich als Rettungsassistent in Deutschland und in der Schweiz gearbeitet habe und habe ich sicher auch schwere Verkehrsunfälle erlebt, schwere Verletzungen erlebt. In Riad ist es so, dass die Häufigkeit der Verkehrsunfälle einfach viel, viel höher ist. Es sterben in Riad am Tag, man schätzt so zwischen 14 und 16, genaue Zahlen gibt es da nicht, Menschen am Tag, nur in Riad. Das würde, ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, einer Verkehrsunfalltotenzahl in Deutschland, wenn man das umrechnen würde, von ungefähr 60.000 Verkehrstoten entsprechen. Sie haben also jeden Tag dort schwerste Verkehrsunfälle mit schwerstverletzten, polytraumatisierten Patienten, mit toten Autofahrern und in einer Häufigkeit. In Deutschland haben Sie als Rettungsassistent so einen schweren Verkehrsunfall vielleicht einmal in der Woche. Ja, also es ist nicht jeden Tag, jeden Dienst, dass man so schwere Verkehrsunfälle hat. Oft sind es hier Erkrankungen, Herzinfarkte, ein Schlaganfall und Ähnliches. In Riad war es eher andersrum. Da waren die Erkrankungen eher die Ausnahme und die Unfälle die Regel.
Woran liegt das?
Das liegt unter anderem an diesem chaotischen Straßenverkehr. Jeder fährt, wie er will, es schnallt sich niemand an. Und dann gibt es natürlich gerade für junge Männer wenig zu tun in Riad. Es gibt dort so eine Sitte, das Saudi-Drifting, also die fahren dann illegale Rennen auf den Autobahnen oder Highways. Und da passieren natürlich schwerste Unfälle.
Das las ich. Das scheint ein Volkssport unter jungen Saudis zu sein, dass man sich in ein dickes Auto setzt und dann, wie muss man sich das vorstellen? Mit wie viel km/h sind die da unterwegs? Was machen die da?
Die fahren also mit höchsten Geschwindigkeiten, 150, 200 km/h auf einer Autobahn. Die gehen dort oft schnurstracks geradeaus. Und dann wird versucht, dass das Heck vom Auto irgendwann ausbricht und das Auto quasi hin und her schleudert. Und das über eine möglichst lange Strecke. Und wer das gut kann, wird natürlich dann in dieser Szene berühmt.
Da wird dann bei YouTube eingestellt und man ist irgendwie der Held in der Gruppe.
Wenn Sie bei YouTube Saudi-Drifting eingeben als Suchbegriff, finden Sie da unzählige Videos. Und dann sind sie natürlich da der Held. Da sterben aber halt viele bei. Ja, weil die bewegen sich im öffentlichen Straßenverkehr. Es gibt andere Verkehrsteilnehmer. Da wird auch keine Rücksicht drauf genommen. Und ich habe Situationen erlebt, da sehen Sie Autos, die durch den fließenden Verkehr sich da schlängeln und halsbrecherische Manöver fahren. Das ist unglaublich.
Driften, das komische Hobby von jungen Saudis, mit dicken Wagen Autorennen fahren mitten im Nachmittagsverkehr und mit verheerenden Folgen, das hat uns Stefan Bauer erzählt. Er war als Rettungsassistent in Saudi-Arabien unterwegs, er hat dort gearbeitet und erzählt uns heute hier in Domradio weltweit über seine Erlebnisse und welche anderen, ja, nennen wir es mal kulturellen Hindernisse es bei seiner Arbeit gab, wenn zum Beispiel eine vollverschleierte Frau untersucht werden muss von einem Mann. Das ist nicht unproblematisch und das erzählt er uns gleich hier in Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Dass Frauen in Saudi-Arabien nicht Auto fahren dürfen, das ist hinlänglich bekannt. Sie dürfen aber auch nicht ohne die Zustimmung eines Mannes der Familie, also sei es Vater, Onkel oder Bruder, arbeiten und reisen. Und wenn sie medizinisch behandelt werden müssen, dann darf das auch nicht so einfach ein Mann machen, auch wenn es sich um einen Notfall handelt. Der Mann von der Frau muss immer sein Einverständnis geben. Diese Erfahrung musste auch Stefan Bauer machen. Er war Rettungsassistent in Saudi-Arabien. Ein Jahr lang hat er dort gearbeitet. Heute ist er hier bei uns zu Gast in Domradio weltweit und erzählt uns von seinen Erlebnissen in dieser Zeit. Herr Bauer, Ich weiß nicht, ob Ihnen das vorher klar war, aber Sie sind ja nun als Rettungsassistent naturgemäß häufiger in Situationen, wo es um Leben und Tod geht. Und wenn Sie dann nicht sofort behandeln dürfen, sondern das Einverständnis des Ehemannes einholen müssen, macht es die Sache nicht unbedingt einfacher. Welche Situationen kommen Ihnen da in den Sinn?
Halt Einsätze, bei denen der gesetzliche Vormund der Frau, das kann also der Vater, der Ehemann, der Bruder oder auch der minderjährige Sohn sein, der vielleicht 12 Jahre alt ist. Und ich erinnere mich dann an wirklich ja, lange, sinnlose Diskussionen mit Menschen, denen sie versuchen zu erklären, warum es jetzt notwendig ist, da eine Maßnahme zu treffen und ihr Gegenüber ist einfach stur und sagt, nein, das will
also,
ich nicht.
Da liegt eine Frau schwer verletzt, in Lebensgefahr, sie müssen schnell reagieren und der Mann sagt, sie dürfen die aber nicht anfassen.
Genau. Und dann versucht man natürlich, diesem Mann zu erklären, warum das jetzt notwendig ist und dass wir seiner Frau helfen können und dass seine Frau schwer krank ist und dass sie sterben wird, wenn wir jetzt nichts tun.
Und was antworten die dann?
Und er sagt trotzdem, nein, du fasst meine Frau nicht an.
Ist ihm egal, dass die Frau stirbt?
Ja. Also ich habe Aussagen bekommen, mein Fahrer hat die mir dann dementsprechend übersetzt und hat gesagt, wenn Gott will, dass sie überlebt, wird sie überleben, auch ohne deine Hilfe. Und wenn Gott will, dass sie stirbt, dann stirbt sie. Das ist Gottes Wille. Aber du fasst sie nicht an. Das wäre eine Ehrverletzung. Also ich würde dann seine Ehre verletzen.
Wie reagieren Sie auf sowas?
Anfangs habe ich endlos versucht zu diskutieren und irgendwann merken sie, aber es bringt nichts. Man wird natürlich irgendwann wütend und versucht dann durch Rumschreien ihn zu überzeugen. Aber wenn auch das nichts bringt, resignieren sie irgendwann. Und dann habe ich eben das 3-mal erklärt, habe mir dann eine Behandlungsverweigerung unterschreiben lassen. Und dann bin ich aus der Situation aber auch rausgegangen.
Gab es Situationen, wo genau das zum Tod eines Menschen geführt hat, weil sie daran gehindert wurden zu helfen?
Mhm. Diese Situation gab es oft. Ich habe das in meinem Buch, habe ich einen Fall geschildert mit einem 14-jährigen Mädchen, was wohl unterzuckert war und der Vater einen Rettungsdienst gerufen hat. Und weil keine weibliche Krankenschwester zu unserer Besatzung gehörte, es in Saudi-Arabien aber keine Frauen im Rettungsdienst gibt, weil das verboten ist, hat er uns keinen Zutritt gewährt. Und später, als wir wieder in einem Krankenhaus standen, haben wir gesehen, wie dieser Vater mit seinem Kind in die Notaufnahme gefahren kam und kam dann 20, 30 Minuten später dort raus und das Kind war tot. Und das macht natürlich fassungslos, weil das einfach unnötiger Tod eines jungen Menschen ist, den man hätte mit einfachsten Mitteln, mit einer Infusion und der Injektion von flüssigem Zucker, also Glukose, in Minuten hätte beheben können. Das Mädchen hätte wahrscheinlich noch nicht mal ins Krankenhaus gemusst.
Wer war fassungsloser, Sie oder der Vater?
Der Vater war natürlich am Weinen, aber das kann ich dann auch nicht ganz nachvollziehen, weil wir es ihm vorher erklärt haben, wenn wir jetzt nichts machen, dann stirbt dein Kind. Und er wusste also, er kannte die Konsequenz, er hat das auch in einer Behandlungsverweigerung unterschrieben, er kannte die Konsequenz und ist dieses Risiko trotzdem eingegangen.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch von einer Situation, wo Sie zu einer Geburt gerufen werden, wo Sie quasi auch nicht, dann doch nicht einschreiten dürfen und was nachher auch zum Tod führt, weil Sie an der Behandlung gehindert werden.
Genau, das war meine tatsächlich erste Geburt im Rettungsdienst. Also ich hatte in Deutschland und in der Schweiz nie einen Geburtseinsatz und das war meine erste Geburt und wir kamen dorthin und es war dann leider keine komplikationslose Geburt, sondern es gab einen sogenannten Nabelschnurvorfall und das Kind wird nicht versorgt. Und da gibt es dann halt eine Möglichkeit, dass man den Kopf des Kindes zurückdrückt, händisch, und damit den Druck von der Nabelschnur nimmt.
Aber Sie durften die Frau nicht anfassen.
Und ich durfte die Frau nicht anfassen. Und dann konnten wir nur eins machen, wir durften sie ins Krankenhaus bringen und wir haben sie dann auf der Trage mit dem Kopf etwas tiefer gelegt, das Becken etwas hoch, in der Hoffnung, dass dann schwerkraftbedingt das Kind vielleicht etwas zurückrutscht. Aber es hat alles nichts gebracht. Das Kind ist letztendlich, verstorben oder es war eine Totgeburt aufgrund dieser Geburtskomplikation. Ich weiß nicht, ob das Kind überlebt hätte. Das ist sicher eine schwere Geburtskomplikation, aber die Möglichkeit wäre da gewesen.
Wie hat der Vater darauf reagiert, der Ihnen verweigert hat, die Frau zu behandeln?
Mit der Mutter hatte ich ja so nicht viel Kontakt, weil ich ihr Gesicht nicht gesehen habe. Die Frau hatte natürlich Schmerzen.
Sie war auch die ganze Zeit weiterhin verschleiert.
Die war die ganze Zeit verschleiert, genau. Und der Vater, dem war das relativ egal. Der sagte mir auf Englisch, dass das nicht so schlimm wäre, dass dieses Kind jetzt tot ist, weil er es ja noch nicht gekannt hätte. Er könnte ja jederzeit ein neues machen. Und da ist natürlich, da ist man sprachlos.
Zählt in Saudi-Arabien ein Menschenleben nicht so viel?
Ich habe es leider so erleben dürfen, dass unter streng gläubigen Muslimen das Leben im Diesseits eher so eine Zwischenstation ist auf dem Weg ins Paradies. Und da ist das nicht so schlimm, wenn dann jemand stirbt, weil er kommt ja dann ins Paradies.
Das ist sicherlich für uns schwer nachzuvollziehen. Stefan Bauer war das. Ein Jahr hat er als Rettungsassistent in Riad gearbeitet. Über diese Zeit hat er ein Buch geschrieben, Der Retter von Riad heißt es. Und was ihn überhaupt nach Saudi-Arabien verschlagen hat und wie er sich darauf vorbereitet hat, das erzählt er uns gleich hier in Domradio weltweit nach den Nachrichten. Und wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise nach Saudi-Arabien. Ich bin Ina Rotscheid. Reisen Sie mit uns zusammen in den Wüstenstaat. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
Domradio weltweit.
Saudi-Arabien ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Ja, und der Wüstenstaat, der hat es ja bekanntermaßen nicht so mit den Menschenrechten. Saudi-Arabien gilt als eines der Länder mit den massivsten Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Das gilt für die Meinungsfreiheit, für die Religionsfreiheit und auch für die Rechte der Frauen, die sind alle stark beschnitten und die Todesstrafe ist in Saudi-Arabien immer noch an der Tagesordnung. Die gibt es sogar schon für aus unserer Sicht relativ geringe Vergehen. Und da, genau in diesem Land, war Stefan Bauer ein Jahr als Rettungsassistent, hat er in Riad gearbeitet. Heute ist er hier bei uns im Studio und berichtet uns über diese Zeit, Herr Bauer. Was hat Sie eigentlich nach Riad geführt?
Ich habe damals in der Schweiz im Rettungsdienst gearbeitet, im Spital in Menzigen, kleines ländliches Spital, was einen eigenen Rettungswagen hat, und habe dann dort im Rettungsdienst und in der Notaufnahme so ein bisschen mitgearbeitet. Und das war aber sehr beschaulich. Wir hatten wenig Einsätze, wenig zu tun, viel Wartezeiten, wo sie Fernsehen gucken, Bücher lesen, aber nichts wirklich Spannendes machen. Und das ist natürlich für jemanden, der gerne helfen will und der gern seinen Beruf ausübt, schwierig. Ich habe das verglichen mit einem Feuerwehrmann, der mal eine Zigarette ausdrücken darf, aber so ein richtiges Feuer löschen darf er nicht. Und da habe ich ein Stellenangebot in der Zeitung gelesen, in einer Fachzeitschrift, dass man eben für Saudi-Arabien solche Leute sucht. Und das klang spannend und das war dann mit einem Kollegen so eine Schnapsidee und ich habe mich beworben, der Kollege nicht. Ja, und dann ist es so gekommen, dass ich letztendlich eine Zusage bekommen habe und naja, was man immer zusagt, das macht man auch. Und ja, und dann bin ich für ein Jahr noch nach Riad.
Hatten Sie irgendeine Ahnung von Saudi-Arabien? Irgendeine Ahnung davon, auf was Sie sich da einlassen würden?
Gar nicht. Also ich hatte zu Saudi-Arabien vorher gar keinen Bezug. Ich war vorher auch noch nie in einem islamischen Land. Also so Urlaub in der Türkei oder so hatte ich vorher noch nie gemacht. Ich war mal in den USA oder irgendwo in Europa unterwegs, aber selbst in der Türkei war ich noch nie gewesen. Saudi-Arabien kannte ich gar nicht. Das Einzige, was ich mit Saudi-Arabien verbunden hatte, war so Al-Qaida, ja, also diese Terroristen, Scheichs, Öl, Reichtum, Wüste, Kamele, Palmen, was man sich halt so vorstellt. Aber so, wie es dann war, das wusste ich alles nicht.
Haben Sie sich denn in irgendeiner Weise darauf vorbereitet? Mhm.
Ich habe zum einen den Koran vorher gelesen, weil ich einfach gesagt habe, das ist ein fundamentaler Bestandteil dieser Gesellschaft, dieser Kultur dort. Und ich hatte einen Vorbereitungslehrgang in einer deutschen Rettungsdienstschule, die das Ganze vermittelt hat. Und dort wurde uns so ein bisschen so, ja, Landleute, Kultur, die Do's und die Don'ts näher gebracht, was man so soll und nicht soll.
Do's und Don'ts ist ein gutes Stichwort. Was darf man alles unter gar keinen Umständen in Saudi-Arabien? Was war da für Sie auch besonders überraschend?
Also zum einen fremde Frauen ansprechen, zum Beispiel. Mit fremden Frauen in Kontakt treten, fremde Frauen berühren, aber selbst in der Öffentlichkeit mit fremden Frauen reden, geht gar nicht. Und sie gewöhnen sich dann irgendwann, wenn sie in einer Shopping Mall unterwegs sind oder im Einkaufszentrum, so einen Tunnelblick an. Ich will jetzt bloß niemanden falsch angucken.
Weil sonst was passiert?
Der Vormund sich dann in seiner Ehre verletzt fühlt oder ein Religionspolizist das sieht und das vielleicht falsch auslegt. Das hat schon was Paranoides irgendwann, wenn sie da mit so einem Tunnelblick in der Öffentlichkeit rumwandern und versuchen, niemanden falsch anzugucken. Das waren so die wichtigsten Don'ts.
Linke Hand nicht benutzen, ne?
Linke Hand darf man nicht benutzen.
Weil sie als unrein gilt,
linke
das man
Hand
vielleicht dazu erklären.
Ist unrein. Man muss vielleicht dazu sagen, das ist in Saudi-Arabien tatsächlich noch so, dass es keine Toiletten gibt, wie sie bei uns vorhanden sind, sondern es sind Stehtoiletten. Und es wird kein Toilettenpapier benutzt, sondern es gibt kleine Duschbrausen neben den Toiletten. Und
das macht man mit der linken Hand.
Und das,
sie
duschen mit der rechten Hand und sie wischen dann mit der linken nochmal nach.
Okay.
Und deswegen wird mit der linken tatsächlich nichts gemacht. Also sie übergeben mit der linken nichts, wenn ich jetzt jemandem irgendetwas geben will. Das gewöhnt man sich dann auch an. Ich will jemandem einen Stift geben, habe den in der linken Hand und dann tue ich ihn erst in die rechte und gebe ihn dann quasi meinem Gegenüber die rechte Hand.
Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gut, wenn das die
ja.
gehen. Dann war Ihr erster Arbeitstag auf der Station 9.
Jawohl, jawohl.
Erzählen Sie uns von den wilden Eindrücken.
Also man muss dazu sagen, man...
Also eine Rettungswache in einem Vorort von Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens.
In einem südlichen Stadtteil in Suwaidi. Suwaidi liegt also ziemlich weit im Süden der Stadt. Ich bin also in diesen Stadtteil gefahren. Es wirkt vieles sehr ärmlich rund um die Rettungswache. Die Rettungswache selber war ein Bau mit Wellblechdach, rostiger Tür, Gittern vor den Fenstern. Müll im Hof, wenn man
also
die Wache...
Also nichts, wo man sich irgendwie vorstellen könnte, dass da was mit Gesundheit gemacht wird.
Eher nicht. Und wenn man die Rettungswache betreten hat, es hat übelst nach Fäkalien gerochen, weil die sanitäre Situation da eben auch desaströs war. Es gab auch nur 2 Stehtoiletten. Es gab keine Anbindung an die Kanalisation, also...
War das eine Ausnahme oder ist das eher die Regel, dass diese Rettungsstationen so schlecht ausgestattet sind? Was ist da Ihr Eindruck?
Also die ganze Infrastruktur in Riad ist eher schlecht. Also es gibt in ganz Riad eigentlich keine Kanalisation zum Beispiel. Es gibt keine Wasserleitungen oder Ähnliches.
Aber das ist ja ein wahnsinnig reiches Land.
Natürlich, aber da fehlt es halt dran.
Ne? Und das Gesundheitssystem ist dann vermutlich auch nicht besonders gut ausgestattet.
Das kommt drauf an. Es gibt Krankenhäuser in Riad, zum Beispiel das National Guard Hospital. Das können Sie sicherlich von der Ausstattung und vom Personal her mit einer Uniklinik hier in Deutschland vergleichen. Die sind bestens ausgestattet, die haben Personal aus aller Welt, welches bestens ausgebildet ist. Aber da müssen Sie eben bezahlen.
Hm.
Da müssen Sie Cash haben oder Sie müssen eben zur National Guard gehören oder da kann aber nicht jeder hin. Es gibt dann noch staatliche Krankenhäuser, die für jeden offen sind und in meinem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, gab es genau 3 Stück und 1 davon, das war in Ordnung, da war die Versorgung okay und in den beiden anderen, da habe ich immer gesagt, da würde ich noch nicht meinen Hund zur Behandlung hinbringen.
So viele Mängel in einem so reichen Land. Stefan Bauer hat uns davon erzählt, ein Jahr war er in Saudi-Arabien und hat dort als Rettungsassistent in Riad gearbeitet. Und was wir alle vielleicht schon mal gehört haben im Zusammenhang mit den WM-Baustellen in Katar, was ja quasi direkt um die Ecke ist, wo es um menschenunwürdige Bedingungen geht, unter denen die Menschen dort arbeiten müssen. Das gibt es in Saudi-Arabien auch. Und was Stefan Bauer da beobachtet hat, das erzählt er uns gleich hier in Domradio weltweit. Stefan Bauer ist heute hier zu Gast in Domradio weltweit. Ein Jahr lang hat er in Riad als Rettungsassistent gearbeitet. Und davon erzählt er uns heute hier in Domradio weltweit. Und Saudi-Arabien ist, was vielleicht viele gar nicht wissen, ein Land mit vielen Ausländern. Also etwa 8 Millionen Ausländer leben in Saudi-Arabien. Da sind zum einen viele Expats und Westler, die da wohnen und leben und arbeiten und vor allen Dingen viele Geschäfte machen. Es gibt aber auch wahnsinnig viele arme Menschen, die nach Saudi-Arabien kommen, beispielsweise aus Indien, aus Pakistan, aus Afghanistan, Nepal, dem Jemen. Sie kommen dorthin in der Hoffnung auf ein besseres Leben und darauf, besser zu verdienen als in ihrer Heimat. Herr Bauer, Sie schreiben in Ihrem Buch, das Sie über Ihre Zeit in Saudi-Arabien geschrieben haben, von Arbeitslagern, die im ganzen Land existieren und jeder weiß davon. Was haben Sie in Saudi-Arabien erlebt und gesehen?
Das sind eigentlich private Firmen, die zum Beispiel wir sitzen hier gegenüber vom Dom und jetzt würde man sich vorstellen, irgendeine Figur geht kaputt und da muss dann ein Zierelement aus zum Beispiel Beton neu gemacht werden. Und es gibt private Firmen, die solche Zierelemente für Häuser und Ähnliches herstellen. Die haben ein Firmengelände, das ist umzäunt mit einem Wachdienst. Die haben dort 50 oder 100 Arbeiter aus Indien, Pakistan, aus Bangladesch, aus Afghanistan, die dort leben und arbeiten, auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die kriegen ihre Verpflegung dort gestellt, die kriegen ihre Unterkunft dort gestellt. Nur wenn sie die Unterkunft sehen, ich habe das in meinem Buch, das ist vielleicht ein bisschen krass, aber ich habe es, und die Bilder kamen mir aber tatsächlich in den Kopf, ich habe es mit den Baracken in Konzentrationslagern verglichen. weil es tatsächlich so aussah. Enge, dunkle Räume mit breiten Stockbetten, in denen dann 30, 40 Menschen leben, die aus einem rostigen Wasserfass mit einer Schöpfkelle daneben ihr Trinkwasser bekommen, die absolut ausgemergelt sind, weil sie ja zu wenig zu essen bekommen, zum Beispiel für eine harte körperliche Arbeit. Sie müssen dort auch essen und die bekommen dann, weil sie ihr Soll nicht erfüllt haben, einfach kein Essen und ihr Geld bekommen sie nicht, die Pässe wurden ihnen abgeholt und sie können die ganze Situation noch nicht verlassen. Und wir hatten regelmäßig Einsätze dort, dass wir morgens in einen solchen Betrieb gerufen wurden, weil einer der Mitarbeiter morgens nicht aufgestanden ist, der lag dann halt tot im Bett. Und wenn Sie so einen Menschen sehen, der nur noch aus Haut und Knochen besteht, und auch da kann man tatsächlich Bilder aus Konzentrationslagern hernehmen, wo man solche Menschen gesehen hat, die wirklich nur noch aus Haut und Knochen bestehen, dann kann ich das nur als Arbeitslager, auch wenn es private Firmen sind, aber als Arbeitslager bezeichnen.
Das Ganze sind jetzt keine Einzelfälle, sondern hat tatsächlich System. Ja. Ich las von dem sogenannten Kafala-System.
Ja.
Was ist das?
Das Kafala-System, da geht es im Endeffekt darum, dass wenn Sie als Gastarbeiter in das Land kommen, Ihr Arbeitgeber gleichzeitig Ihr Sponsor ist. Sprich, Ihr Arbeitgeber garantiert dem Staat gegenüber, dass er für etwaige Kosten aufkommen wird, dass der Staat also nicht mit irgendwelchen Kosten belangt wird. Im Gegenzug behält der Arbeitgeber zum Beispiel den Pass des Arbeitnehmers ein.
Was das heißt, er kann komplett über ihn bestimmen?
Er kann komplett über ihn bestimmen.
Leibeigenschaft trifft es wahrscheinlich, ne?
Das ist eine Form der Leibeigenschaft. Das ist moderne Sklaverei. Ich war indirekt auch von diesem Kafala-System betroffen, weil mein Arbeitgeber, der Rote Halbmond, meinen Pass auch einbehalten hat. Aber ich habe da keine große Angst gehabt, weil es natürlich auch eine deutsche Botschaft in Riad gibt und die einen sehr starken Einfluss hat. Und man mich als Deutschen nicht da irgendwo versklaven würde. Aber ich konnte natürlich somit auch nicht frei aus dem Land ein- oder ausreisen, wie ich das möchte. Das ging nur mit Genehmigung meines Arbeitgebers. Das hat aber letztendlich funktioniert. Eine Botschaft aus Bangladesch, die wird da keinen Druck machen, weil die sind froh, dass einfach viele hungernde Menschen aus Bangladesch nicht mehr in Bangladesch sind, sondern dann eben nach Saudi-Arabien gehen.
Ein anderer Fall von sklavenähnlichen Verhältnissen, den beschreiben Sie in Ihrem Buch, das sind die vielen Hausmädchen.
Ja. Fast jeder Haushalt so im Mittelstand in Saudi-Arabien hat zumindest ein Hausmädchen oder sogar, wenn Kinder vorhanden sind, eine Nanny, die sich um die Kinder kümmert. Diese Hausmädchen und Nannys kommen eben auch aus Ländern wie aus den Philippinen, aus Bangladesch, viele aus Indien. Diese Hausmädchen werden eben unter horrenden Gehaltsversprechungen nach Saudi-Arabien gelockt. Man sagt ihnen, pass auf, du kannst dort 1.000, 1.500 Dollar im Monat verdienen, was in Bangladesch ein Vermögen ist. Ja, das verdienen manche Menschen dort wahrscheinlich nicht im ganzen Jahr. Die leben von 30 Dollar im Monat. Und wenn ihnen dann jemand sagt, du kannst da 1.500 Dollar verdienen und du wohnst umsonst, und du kriegst dein Essen auch gestellt. Du kannst also fast eigentlich die 1.500 Dollar nach Hause schicken und du schaffst deiner Familie damit einen immensen Wohlstand.
Das ist ein attraktives Angebot.
Das ist ein richtig attraktives
Angebot. Und wie sieht die Realität aus?
Die Realität sieht so aus, dass diese Hausmädchen dann über eine Agentur in Bangladesch nach Saudi-Arabien gebracht werden. Die Agentur finanziert den Flug, die Visakosten und Ähnliches. Und dann sagt man dem Hausmädchen natürlich, jetzt geht natürlich erstmal ein Teil deines Geldes für die Kosten, die wir hier aufgewendet haben, drauf, was du so verdienst. Und die Mädchen kommen nach Saudi-Arabien. Ihr Arbeitgeber nimmt ihnen den Pass weg. Sie bekommen kein Gehalt. Sie können ohne Pass das Land nicht verlassen. Sie können ohne Pass aber auch nicht den Arbeitgeber verlassen und woanders arbeiten. Sie sind diesem Arbeitgeber voll ausgeliefert. Und wenn sie jetzt trotzdem nach Hause gehen würden, dann haben sie zu Hause bei dieser Agentur mehrere tausend Dollar Schulden und haben ihre Familie dann ins Unglück gestürzt. Also ertragen diese Hausmädchen das Leid, was sie dort erfahren, bis zu einem gewissen Punkt, wo sie dann vielleicht doch versuchen wegzulaufen oder einen Suizid begehen.
Wie werden diese Mädchen behandelt? Was sind ihnen da für Fälle untergekommen?
Also zum einen gab es ganz häufig Vergewaltigungen innerhalb dieser Familie, dass der Hausherr oder einer der größeren Söhne sich einfach an diesem Hausmädchen vergangen hat, weil die ist ja nun mal da, es ist eine Frau und dann darf man das auch. Die gehört ja quasi zum Inventar. Zum anderen habe ich Situationen erlebt, dass Ehefrauen in dieser Familie zum Teil Eifersüchteleien entwickelt haben und dann wird das Hausmädchen mal mit kochendem Wasser übergossen. Und so als Strafe. Und da, solche Sachen erlebt man dort leider auch oft.
Haben Sie eigentlich den Eindruck, es finden ja häufig Staatsbesuche statt und Saudi-Arabien ist ja auch ein starker Partner des Westens, auch der Deutschen und der Amerikaner. Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass das da in irgendeiner Form mal angesprochen wurde?
Ich bin natürlich bei solchen Staatsbesuchen nicht dabei und bekomme die Gespräche natürlich nicht mit. Ich verfolge aber schon relativ lange die Bundespressekonferenz und bekomme da natürlich auch regelmäßig Fragen zu Saudi-Arabien mit und man ist da sehr vorsichtig, überhaupt irgendwelche kritischen Töne zu äußern. Und ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich bin der Überzeugung, dass man gegenüber einem Land wie Saudi-Arabien, welches die Menschenrechte massiv missachtet, in welchem es keine freie Meinungsäußerung gibt, politische Gegner verfolgt werden bis hin zum Tode, es gibt eine Unterdrückung anderer religiöser Gruppen, ja, also sie sind als Christ zum Beispiel, dürfen sie ihre Religion in Saudi-Arabien nicht praktizieren. Es wird nur im Geheimen gemacht. Und dass wir ein solches Land, welches solch ein problematisches Verhalten an den Tag legt, dann als Partner, als zuverlässigen Partner bezeichnen, das kann ich nicht verstehen. Und dass wir einem solchen Land weiterhin Waffen liefern und unsere Bundesverteidigungsministerin jetzt vor kurzem dann erzählt hat oder gesagt hat, es werden jetzt keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien geliefert, aber jetzt bilden wir die saudischen Soldaten aus. Also wir bestücken sie nicht nur mit Waffen, wir zeigen ihnen jetzt auch, wie man damit vernünftig umgeht und wie man damit Menschen tötet. Das kann ich nicht verstehen. Wir schimpfen über Länder wie Russland und sanktionieren sie wirtschaftlich, weil wir sagen, es gibt dort keine Pressefreiheit. Die gibt es in Saudi-Arabien auch nicht. Und in Saudi-Arabien wird nicht sanktioniert. Mit Saudi-Arabien machen wir ganz tolle Geschäfte.
Ja, und das hat ja auch US-Präsident Donald Trump gerade bei seinem Besuch in Saudi-Arabien erst wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er hat da ja gerade erst einen Waffendeal vereinbart mit den Scheichs über mehr als 380 Milliarden Dollar. So viel also zum Thema Menschenrechte und Geschäfte. Saudi-Arabien gilt als repressiver Staat. Das ist hier im Laufe der Sendung schon häufiger angeklungen. Und wie es sich unter diesen Bedingungen arbeitet, auch für einen doch vergleichsweise harmlosen Rettungsassistenten, das wird uns Stefan Bauer gleich erzählen in der zweiten Stunde von Domradio weltweit, hier nach dem Wort zur vollen Stunde.
Domradio weltweit.
Es war die Abenteuerlust, die den deutschen Rettungsassistenten Stefan Bauer nach Saudi-Arabien geführt hat und die Aussicht auf ein fürstliches Gehalt. Ein Jahr hat er in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad für die Hilfsorganisation Roter Halbmond gearbeitet und über seine Erlebnisse und seine Arbeit berichtet er uns heute hier in Domradio weltweit. Ich bin Nina Rotscheid, herzlich willkommen. Stefan Bauer ist heute hier zu Gast in Domradio weltweit. Stefan Bauer hat ein Jahr als Rettungsassistent in Riad gearbeitet für den Roten Halbmond. Das ist sozusagen das islamische Pendant zum deutschen Roten Kreuz oder zum internationalen Roten Kreuz. Er hat uns hier schon eine Stunde lang über seine Erlebnisse und seine Arbeit und das Leben in Riad erzählt. Und man muss vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass Stefan Bauer gar nicht so heißt, sondern dass es sich um ein Pseudonym handelt, unter dem er auch sein Buch veröffentlicht hat und unter dem er jetzt Interviews gibt. Herr Bauer, was befürchten Sie denn eigentlich? Was kann denn passieren oder was befürchten Sie, was passieren könnte, wenn die Saudis davon mitbekommen, dass sie sich durchaus kritisch äußern über ihre Zeit in Saudi-Arabien?
Wahrscheinlich wird gar nichts passieren. Ich habe damals dieses Pseudonym ist entstanden, als ich noch für ein medizintechnisches Unternehmen gearbeitet habe, welches weltweit aktiv ist und ich über dieses Unternehmen auch ab und an mal nach Saudi-Arabien gereist bin. Ich wurde vom Spiegel interviewt und habe eben gesagt, okay, ich muss in Zukunft weiterhin noch in dieses Land reisen und wenn ich mich jetzt hier kritisch äußere, dann besteht natürlich immer die Gefahr, dass ich dort verhaftet werde. Und das möchte ich nicht. Und dann haben wir uns entschieden, dieses Interview unter einem Pseudonym zu führen. Nachdem das Interview veröffentlicht wurde auf Spiegel Online und das dort millionenfach geklickt wurde und 40.000 Mal auf Facebook geteilt wurde und es ist also medial wohl durch die Decke gegangen, sagt man so, kamen eben Verlage auf mich zu und haben gesagt, hey, deine Geschichte ist interessant und wir wollen ein Buch mit dir machen. Und da habe ich eben entschieden, ich bleibe bei dem Pseudonym, wenn ich jetzt ein Buch schreibe. Einfach auch, um meinen Arbeitgeber keine Probleme zu machen. Ja, und Ja, es war aber für meinen Arbeitgeber trotzdem ein Problem. Mein Arbeitgeber zum Beispiel hat gesagt, wenn du das Buch schreibst, dann wirst du diese Firma verlassen müssen.
Warum?
Und ich denke mal, man hat befürchtet, dass jetzt dann die großen Umsatzeinbußen in Saudi-Arabien entstehen. Und ich habe dann für mich entschieden, ja gut, dann hat das hier auch keinen Wert, dass wir hier zusammenarbeiten. Wenn du als Arbeitgeber mein Privatleben so sehr einschränkst und das mit dir als Firma nichts zu tun hat, und dann habe ich die Firma verlassen und habe das Buch geschrieben.
Warum wollten Sie das denn dann unbedingt schreiben? Warum war Ihnen das so wichtig, dass Sie gesagt haben, okay, dann hänge ich dafür auch meinen Job an den Nagel?
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass ich in dem Jahr in Saudi-Arabien unheimlich viele schöne, aber auch schlimme Sachen erlebt habe. Die schlimmen Sachen haben mich dahin gebracht, dass ich monatelang nicht schlafen konnte, dass ich Albträume hatte. Und dieses Buch hat mir einfach geholfen, diese Zeit aufzuarbeiten.
Ich hatte eingangs gefragt, was Sie denn befürchten und warum Sie sich für ein Pseudonym entschieden haben, wobei ja eben diese Sorgen nicht ganz unberechtigt sind.
Natürlich.
Also Sie haben uns ja im Laufe der Sendung schon erzählt, dass Menschenrechte nicht besonders hoch im Kurs stehen in Saudi-Arabien. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie häufig an dem Dira-Platz vorbeigefahren sind. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
Das ist Dira Square, heißt es, oder Al-Dira im Arabischen. Das ist ein großer Platz bei einer der großen oder bei der Hauptmoschee in Riad. Und dann haben sie eben in der Mitte dieses Platzes Podeste, die im Boden versenkt sind. Und dort werden eben auch die öffentlichen oder ein Teil der öffentlichen Enthauptungen in Riad, der Hinrichtungen, dort öffentlich vollzogen. Das heißt, mit vielen hundert oder tausend Zuschauern, die sich diese Hinrichtung anschauen. Deswegen heißt Al-Dira unter den Expats, also den Gastarbeitern, den westlichen Gastarbeitern in Riad oder in Saudi-Arabien auch Chop Chop Square.
Das heißt, es wird wie ein Massenevent da?
Also ja.
Und also, da gehen die Leute auch hin und gucken sich das an?
Da gehen, also zum einen die Opferfamilie des Täters, der dort hingerichtet wird, muss dorthin gehen, muss an der Hinrichtung teilnehmen, weil sie bis zum Schluss die Möglichkeit haben, den Täter zu begnadigen. Deswegen müssen sie dort anwesend sein. Und dann gibt es natürlich viele, das wird öffentlich angekündigt, dass Montagmorgen finden 11 Hinrichtungen statt. Und dann
das
gehen
ist ja
viele,
wie im alten Rom.
Natürlich, ja. Und dann gehen dort viele, viele Menschen hin. Es gibt vom Roten Halbmond auch einen Sanitätsdienst. Bei so vielen Leuten kann immer was passieren. Da steht auch ein Krankenwagen bereit, wie bei uns bei Fußballspielen. Ich war selber bei diesen Hinrichtungen nie anwesend. Also ich wurde mehrfach eingeladen. Mir wurde gesagt, hey, am Montag haben wir doch frei und da ist eine Hinrichtung, wollen wir da nicht hingehen? Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Also
das
nicht
klingt,
von westlichen
das klingt
Kollegen,
ja
sondern
total
von arabischen
sarkastisch.
Kollegen.
Das klingt ja wie, lass uns zusammen zum Fußball gehen.
Natürlich, so klingt es. Und ich habe das nicht gemacht. Ich kenne keinen westlichen Kollegen, der das freiwillig gemacht hat. Ich weiß, ein Kollege musste mal dort mit einem Krankenwagen hin zur Absicherung. Der hat sich das aber auch nicht angeguckt. Und ich für meinen Teil habe halt gesagt, ich muss das nicht haben. Und wenn wir dorthin beordert worden wären, wäre ich halt im Auto sitzen geblieben und hätte mich dem verweigert.
Für welche Vergehen werden Menschen in Saudi-Arabien hingerichtet?
Das reicht von klassischem Mord über Drogenvergehen bis hin zur Hexerei. Also sie können dort als Frau oder
alles.
Mann auch gerne mal wegen Hexerei oder Apostasie, also der Abfall vom Glauben, Gotteslästerung und Ähnliches, dafür kann man zum Tode verurteilt werden. Aber Hexerei ist natürlich so etwas, das gab es bei uns vor ein paar hundert Jahren auch und das war ein guter Grund, womit man eigentlich
geht immer,
jeden
ne? Ja, wenn man jemanden beiseite schaffen will.
Genau.
Gibt es da eigentlich ein irgendwie geartetes Problembewusstsein oder eine kritische Auseinandersetzung mit in der Gesellschaft oder ist das so, wie es ist?
Im Geheimen, ja. Ich habe ja sehr viel mit jungen saudischen Kollegen zusammengearbeitet und unter den jungen Saudis, die natürlich die Internetzensur geschickt durch Proxy-Server und Ähnliches umgehen, natürlich auch ein Bild der Welt um sie herum mitbekommen, die nicht zensiert ist, die viel reisen, die zum Teil im Ausland eine Ausbildung gemacht haben, die sehen das Ganze natürlich kritisch. Wissen aber auch, wenn ich hier öffentlich den Mund aufmache, wenn ich zu laut dagegen aufbegehre, komme ins Gefängnis. Siehe Raif Badawi, der seit mehreren Jahren mittlerweile in Saudi-Arabien im Gefängnis sitzt und eigentlich wöchentlich auf seine Auspeitschung wartet. Die Blog-Einträge von Raif Badawi sind ins Deutsche übersetzt worden und als Buch veröffentlicht worden, wenn Sie sich die durchlesen. Der Mann hat nichts Schlimmes geschrieben. Er hat einfach nur für einen säkulareren Staat geworben und hat gesagt, wir müssen hier an Reformen arbeiten und wir müssen schauen, dass wir eine Gleichheit zwischen den Religionen schaffen. Also, dass zum Beispiel Schiiten, die in Saudi-Arabien in der Minderheit sind, nicht unterdrückt werden. Ja? Sunniten sind dort in der Mehrheit, die Schiiten werden dort unterdrückt und wir müssen schauen, dass das nicht stattfindet. Für diese Aussagen ist er letztendlich erst wegen Apostasie angeklagt und verurteilt worden und er wurde zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde dann später auf, ich glaube, 10 Jahre Haft und 1000 Peitschenhiebe gemindert.
Raif Badawi. Der Fall hat ja international für großen Protest gesorgt. Seit 2012 sitzt er in Haft, offiziell wegen Beleidigung des Islam. Und das ist ja kein Einzelfall. Es kommt immer wieder zu Inhaftierungen und zu Hinrichtungen von Regimekritikern und von Aktivisten. Und was das alles mit dem Islam zu tun hat oder ob hier vielleicht die Religion auch einfach nur politisch genutzt und benutzt wird, die Frage klären wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit mit Stefan Bauer. Er war ein Jahr als Rettungsassistent in Saudi-Arabien unterwegs, hat er gearbeitet. Heute ist er hier zu Gast und erzählt uns über seine Zeit dort.
Domradio weltweit.
Saudi-Arabien ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Stefan Bauer ist zu Gast. Er hat ein Jahr in Saudi-Arabien gelebt und gearbeitet als Rettungsassistent in Riad, in der saudi-arabischen Hauptstadt. Und in Saudi-Arabien gilt der Wahhabismus. Das ist eine besonders rigide Auslegung des Korans. Die Folge ist zum Beispiel eine strikte Geschlechtertrennung. Also Männer und Frauen dürfen sich de facto in Alltag nicht begegnen, es sei denn, sie sind verheiratet. Frauen müssen in der Öffentlichkeit tiefschwarze Roben tragen, die sogenannten Abayas. Und viele Kritiker sagen, dass genau diese intolerante Form des Islam im Grunde genommen auch das ist, ein Verständnis vom Islam ist, was nämlich auch der IS propagiert. Und dieser Wahhabismus ist die Grundlage für die Rechtsprechung in Saudi-Arabien. Das haben wir ja hier im Laufe der Sendung schon angesprochen. Herr Bauer, Wahhabismus, strikte Auslegung des Koran, was bedeutet das denn im Alltag? Wie haben Sie das erlebt?
Das bedeutet im Alltag, dass der Koran und die sonstigen Überlieferungen von dem Propheten Mohammed wortwörtlich ausgelegt werden. Und das ist auch unabänderbar und nicht verhandelbar.
Ungeachtet der Tatsache, dass die schon über 1500 Jahre alt sind.
Nichtsdestotrotz schafft man es dann aber halt trotzdem, Auslegungen aus diesen Aussagen zu finden, die man dann halt mit diesen alten Schriften rechtfertigt. Weil im Koran stand zum Beispiel nicht, dass Frauen kein Auto fahren dürfen.
Weil es keine Autos gab.
Da gab es keine Autos. Es gibt aber wohl, ich meine, es gibt eine Stelle im Koran, wo beschrieben wird, wie eine Frau auf einem Esel durch die Wüste reitet. Da würde ich jetzt sagen, das war das Gefährt in der damaligen Zeit. Und dann ist das auch legitim. Dieser Wahhabismus ist eben eine sehr strenge Form des Islam, der eben auch Frauen zum Beispiel durch diese massive Vollverschleierung unterdrückt. Frauen sind entmündigt, Männer müssen beten gehen, wenn sie das nicht machen, wenn sie während der Gebetszeit an der Moschee vorbeigehen als Moslem und gehen nicht dort rein, kann es passieren, dass sie Prügel beziehen von einem Religionspolizisten, der davor steht.
Ich las, mir war das so klar nicht, dass wirklich eine Geschlechtertrennung herrscht, dass die sich eigentlich nirgendwo begegnen, sich Männer und Frauen oder sollten sich, wie funktioniert das denn im Alltag? Es geht ja nur, wenn die Frauen zu Hause bleiben, oder?
Entweder bleiben sie zu Hause oder es gibt Shopping-Malls. Aber in den Shopping-Malls ist es so, dass es dann ganze Etagen gibt, in die nur Frauen dürfen. Und dann gibt es natürlich in jeder Shopping-Mall zum Beispiel diese berühmten Fressmeilen, ja, also wo dann ein Fast-Food-Laden neben dem anderen ist. Und dann haben sie in der Mitte immer so eine Trennwand. Und dann ist links ist die Single-Area, da dürfen also alleinstehende Männer bestellen. Und rechts ist die Family-Area, da dürfen dann auch Frauen bestellen. Und in der Mitte ist so eine Trennwand. Und genauso sind auch Restaurants aufgebaut. Das Restaurants haben immer 2 Eingänge und 2 Essensbereiche, die räumlich komplett voneinander getrennt sind. Also sie haben gar nicht die Möglichkeit, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Die einzige Möglichkeit für mich jetzt, dass ich Frauen kennengelernt habe oder überhaupt irgendwie in Kontakt mit Frauen war in meiner Wohnanlage, in meinem Compound.
Das waren wahrscheinlich Ausländerinnen.
Das waren Ausländerinnen und diese Wohnanlage ist quasi so eine kleine westliche Welt für sich. Weil da kommen auch keine Araber so rein, nur auf Einladung. Und da gelten diese ganzen Regeln nicht. Und das andere war im Krankenhaus. Es gab eben im Krankenhaus auch Krankenschwestern, die in der Notaufnahme gearbeitet haben. Und da hat man natürlich auf beruflicher Ebene miteinander geredet. Und ja,
dann durften die Männer behandeln?
Die durften auch Männer behandeln. Aber da waren natürlich auch männliche Ärzte dabei. Und also da sieht man wohl nicht so die große Gefahr, dass diese Frauen mit Männern so irgendwie privat in Kontakt kommen.
Hat man ja im Krankenhaus meistens auch was anderes zu tun. Wie sahen das denn so Ihre, Sie haben so eben schon von Ihren jungen Kollegen erzählt und von denen, mit denen Sie so im Arbeitsalltag auch hier und da mal privat Worte gewechselt haben. Wie haben die das denn gesehen? Haben die das hingenommen oder fanden die das auch absurd?
Die fanden das natürlich auch absurd und die haben natürlich auch versucht, das Ganze zu umgehen. Da erleben Sie zum Beispiel in einer Shopping Mall, wenn Sie dann in diesem Essensbereich sitzen, der räumlich getrennt ist von dem Essensbereich, wo Frauen sitzen. Sie können aber darüber gucken, aber da sitzen ja nur verschleierte Frauen. Und Sie erleben dann, dass dort jedes Mobiltelefon seinen Bluetooth-Anschluss freigeschaltet hat, um Verbindung mit irgendwas aufzunehmen. Und der Name dieses Bluetooth-Handys ist dann quasi die Telefonnummer. Und somit konnte man dann im Endeffekt zwar räumlich getrennt voneinander sitzen, aber dann über die Telefonnummer oder über einen Messenger-Service rauskriegen, wie ich mit dem in Kontakt kommen kann. Und dann wurde schon mal gechattet, ja, also über WhatsApp oder über andere Messenger-Dienste, haben die sich dann untereinander unterhalten, haben sich so kennengelernt. Aber physisch tatsächlich gesehen, dass sie Zeit zusammen verbringen, das ist halt so gut wie unmöglich.
Gibt es denn sowas wie eine Untergrundszene, dass irgendwie
das
dann...
Das gibt es natürlich, das gibt es.
Das heißt, die treffen sich natürlich schon, aber dann sich. Im Keller vom Kumpel und...
Es gibt zum Beispiel, das nennt sich Straha, das ist so das Wochenendhäuschen, kann auch gern mal ein Wochenendzelt sein. Sie haben also ein Grundstück, was hoch ummauert ist und in der Mitte steht ein Zelt, wie man das so kennt von Beduinen, welches klimatisiert ist und das ist so das Wochenendhäuschen. Und da hat man sich dann schon mal heimlich getroffen. Die Gefahr ist natürlich immer der Weg dorthin. Ja? Wenn ich mit einer nicht mit mir verheirateten Frau im Auto gefahren wäre und die Religionspolizei hält mich an und fragt mich nach den Ausweispapieren und dann ist ersichtlich, das ist nicht meine Ehefrau oder meine Schwester oder meine Mutter, dann können wir verhaftet werden.
Auch Sie als Nicht-Muslim, für Sie gilt das auch?
Ja.
War das eigentlich für Sie ein Problem, dass Sie kein Muslim sind? Im Alltag hatten Sie deswegen Nachteile? Wurden Sie deswegen an Dingen gehindert? Wurden Sie von Leuten nicht ernst genommen?
Eigentlich nicht. Man hat mich dahingehend, also gerade unter meinen Kollegen, dahingehend schon respektiert, weil ich eben kein ganz Ungläubiger bin, sondern zu einer Religionsgemeinschaft gehört, die an die großen Schriften glaubt. Ich bin also kein, wir glauben an den gleichen Gott und das ist schon mal besser, als wenn sie an gar keinen Gott glauben oder eben an viele Götter glauben. Das war schon mal ganz in Ordnung. Ansonsten gab es eigentlich keine großen Nachteile. Man hat natürlich immer wieder versucht, mich zum Konvertieren zu überreden. Also da wurde sehr hartnäckig gearbeitet dran, wurde reichlich beschenkt mit viel Literatur diesbezüglich, auf Englisch und auf Deutsch, die im Endeffekt die Vorzüge des Islam anpreisen und warum der Islam denn dann die bessere Religion ist. Und ja, da wurde regelmäßig dran gearbeitet. Und ich habe aber immer gesagt, Leute, ich respektiere, dass ihr gläubig seid, das respektiere ich, aber respektiert bitte auch, dass ich kein Gläubiger bin.
Also, Stefan Bauer, haben die Missionierungsversuche der Saudis keinen Erfolg gehabt. Ein Jahr lang war er in Saudi-Arabien unterwegs, hat er gearbeitet als Rettungsassistent. Das erzählt er uns heute hier von seinen Erlebnissen hier bei uns im Domradio weltweit. Ja, und warum er am Ende dann doch ganz dringend wieder nach Hause wollte, darum müssen wir uns gleich mal kümmern hier bei uns im Domradio weltweit nach den Nachrichten um halb. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise nach Saudi-Arabien. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen.
Domradio weltweit.
Stefan Bauer ist heute hier zu Gast bei uns in Domradio weltweit. Ein Jahr hat er in Saudi-Arabien als Rettungsassistent gearbeitet. Viel hat er uns schon von seiner Arbeit heute hier erzählt in Domradio weltweit. Er hat erzählt von unglaublich vielen und vor allen Dingen blutigen Autounfällen, weil junge Saudis offenbar am liebsten mit schicken Schlitten Autorennen zur Hauptverkehrszeit veranstalten. Er hat uns auch etwas über die kulturellen Schocks erzählt, wenn er zum Beispiel Frauen nicht behandeln durfte, weil er ein Mann ist. Herr Bauer, das klingt vieles, was Sie erzählen, klingt wenig positiv. Was sind denn eigentlich Ihre guten Erinnerungen an Ihre Zeit in Riad?
Die Freundschaften, die entstanden sind mit meinen saudischen Kollegen. Ich habe selten so herzlich liebe Menschen kennengelernt. Meine Kollegen, mit denen ich direkt zusammengearbeitet habe, die mich behandelt haben wie ein eigenes Familienmitglied. Wir haben so viel Spaß zusammen gehabt, haben so viel zusammen gelacht, geweint, diskutiert und einfach eine tolle Zeit zusammen gehabt. Das ist mindestens genauso stark wie die schlimmen Erlebnisse. Die Freundschaften, die zu meinen westlichen Kollegen dort entstanden sind, zu Amerikanern, Engländern, Südafrikanern, das war super toll. Die kulinarischen Erlebnisse. Ich habe einfach lieben gelernt, im Ausland lokales Essen zu essen. Und die Geschmackserlebnisse, die man dort hat, das war einfach, das war Wahnsinn. Und das war wunderschön. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, ich bereue jetzt, dass ich da war. Und das war nur eine schlimme Zeit. Es war eine schlimme Zeit, aber es war gleichzeitig auch eine unheimlich schöne Zeit. Und das ist so ein bisschen der Reiz und der Grund, warum mich Saudi-Arabien auch nicht so ganz loslässt. Weil das so ein bisschen, vielleicht kann man es ein bisschen mit einer Hassliebe bezeichnen oder beschreiben. Sie können nicht mit, aber ohne ist auch nicht. Und ich habe es immer genossen, wenn ich später auf Dienstreise nochmal nach Saudi-Arabien durfte. Das war für mich immer ein bisschen dann nach Hause kommen.
Das war ja 2011, 2012,
genau,
dass Sie da waren, ist
genau.
Jetzt auch schon eine Weile her. Halten Sie denn noch Kontakt zu den Freunden, zu den Freundschaften, die Sie beschrieben haben? Gibt es da noch Kontakte?
Ja, also es ist sicher nicht mehr so, dass wir täglich miteinander chatten oder telefonieren, aber zwischendurch chatten wir, telefonieren mal, schicken uns Bilder. Das kommt sicher noch vor.
Trotzdem sind Sie nur ein Jahr geblieben. War das von Anfang an so vereinbart oder haben Sie sich irgendwann entschlossen zu sagen, nee, geht nicht mehr?
Der Rote Halbmond hat damals nur Jahresverträge abgeschlossen. Das heißt, mir war klar, ich gehe jetzt erstmal für ein Jahr dort rüber.
Aber Sie hätten verlängern können.
Ich hätte verlängern können. Man wollte auch, dass ich verlängere, weil die einfach Personalprobleme hatten. Aber ich habe für mich gesagt, das geht nicht. Wenn ich hier verlängere, muss ich.
Wann wurde Ihnen das klar? Gab es so einen Auslöser?
Also ich habe die Einsätze in meinem Buch ja so ein bisschen thematisch sortiert. Also ich habe mein Buch nicht als Tagebuch geschrieben, sondern habe diese Einsätze ein bisschen thematisch sortiert. So Einsätze mit Frauen, Einsätze in Gefängnissen und Ähnliches. Und der letzte Einsatz, der im Buch beschrieben wird, war aber tatsächlich auch einer meiner letzten Einsätze, bei dem es, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, um ein grausam ermordetes Baby ging. Das war für mich der Punkt, wo einfach das Fass übergelaufen ist, wo ich gesagt habe, ich kann das hier nicht mehr mitmachen. Und ich bin tatsächlich mit zum einen einem lachenden Auge weggegangen, ja, weil ich mich gefreut habe, endlich wieder nach Hause zu kommen. Ich habe aber teilweise auch geweint wie ein kleines Kind, weil ich meine Kollegen dort zurücklassen musste. Mhm. Und das war für mich mindestens genauso schlimm wie die Freude, wieder nach Hause zu kommen.
Also so etwas wie eine Hassliebe, das sagt Stefan Bauer. Ein Jahr hat er in Riad gearbeitet, in Saudi-Arabien. Am Ende war er dann froh, zurück in Deutschland zu sein und doch ist ihm der Abschied schwer gefallen. Heute hat er über seine Zeit in Saudi-Arabien erzählt. Ja, und ob er dann nochmal hinfahren würde, das müssen wir gleich noch klären hier in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung weltweit. Hier bei uns im Domradio zu Gast ist Stefan Bauer. Stefan Bauer hat ein Buch geschrieben, es heißt Der Retter von Riad. Da erzählt er über seine Erlebnisse und seine Arbeit als Rettungsassistent in Saudi-Arabien. Ein Jahr hat er dort gelebt und gearbeitet. Herr Bauer, Sie schreiben dann am Ende des Buches, Sie seien als anderer Mensch nach Deutschland zurückgekommen. Wie hat das Jahr in Saudi-Arabien Sie verändert?
Ich habe so viel Ungerechtigkeiten dort unten erlebt, dass ich mittlerweile, wenn ich Dinge erlebe, die ich als ungerecht empfinde, dann sage ich das auch. Und ich mache da den Mund auf und das ist mir egal, welche Konsequenzen das hat. Ich weiß auch, dass ich hier eigentlich verglichen mit anderen Menschen, die ich dort unten gesehen habe, ein wundervolles Leben habe, auch wenn ich vielleicht jetzt ein Jahr arbeitslos war aufgrund des Buches. Mir geht's gut, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe jeden Tag was zu essen, ich habe ein Auto und mir geht's gut, ja. Also es ist nicht so, dass ich hier unter Hunger leiden, wie man sieht, ja, unter Hunger leiden würde. Und ja, eigentlich geht's uns hier in Deutschland verglichen mit Menschen in diesen Ländern gut. Also ich habe Menschen gesehen, die verhungert sind.
Trotzdem sind Sie nicht mehr in Ihren Job als Rettungsassistent zurückgekehrt. Ja. Wegen dieser Erlebnisse oder weil Sie gesagt haben, ich wollte einfach mal was Neues machen?
Es ist so, dass ich für mich entschieden habe oder ich habe erkannt, dass ich wohl eine posttraumatische Stressbelastungsstörung habe. Aus vorherigen Gesprächen mit Notfallseelsorgern aus dem Kreis Main-Koblenz wusste ich, dass solche Erlebnisse, wenn sie mal verarbeitet sind, durch bestimmte Auslöser wieder hervorkommen können. Sprich, durch bestimmte Geräusche, Gerüche, Töne können diese Belastungsstörungen wieder ausgelöst werden, also getriggert werden und kommen dann wieder hoch. Und ich habe für mich gesagt, die Gefahr ist natürlich da, wenn ich jetzt im Rettungsdienst arbeite,
dass alles zurückkommt.
Dass ich wieder zu einem Verkehrsunfall komme, rieche vielleicht verbranntes Motoröl oder wie auch immer. Und dann haben sie auf einmal wieder diese Erinnerung im Kopf. Und das möchte ich nicht. Ich habe aber immer gesagt, ich versuche in irgendeinem Bereich der Medizin weiterzuarbeiten, weil mir das unheimlich viel Spaß macht. Habe dann eben 3 Jahre lang als internationaler Produktspezialist für ein medizintechnisches Unternehmen gearbeitet und habe dort sehr eng in der Notfall- oder in der Notfallmedizin bei Rettungsdiensten weltweit mitgearbeitet, um diese auszurüsten und auszubilden.
Was machen Sie heute?
Nach einer langen Zeit der Arbeitslosigkeit und frustranten Jobsuche bin ich jetzt seit Mitte März bei einem ganz lieben, jungen ALS-Patienten, der 42 Jahre alt ist, zu Hause lebt, aber leider halt beatmet ist, künstlich ernährt wird. Und der Mann ist Familienvater von einem 7-jährigen Kind und wird zu Hause gepflegt. Und ich bin sein persönlicher Assistent, Pfleger und schaue, dass es ihm einfach möglichst lange noch das gut geht und dass er das Leben so weit wie möglich genießen kann. Und da sind wir ein paar Kollegen, die das zusammen machen. Und da gehe ich mittlerweile richtig drin auf.
Nochmal ins Ausland gehen, ist das nochmal Option für Sie?
Nein. Also ich bin mit dem Schreiben des Buches oder mit dem Veröffentlichen des Buches habe ich die Möglichkeit gehabt, wieder in meine alte Heimat zurückzugehen. Ich habe eine Tochter, die in der Region lebt und ich habe für mich gesagt, ich möchte nicht mehr da weg. Also ich fahre gerne ins Ausland, um dort Urlaub zu machen. Gerne auch mal 4 oder 6 Wochen, wenn es sein müsste. Aber ich möchte nicht mehr im Ausland leben, weil mir mittlerweile meine Familie, mein Kind viel, viel wichtiger sind.
Also, Abenteuerlust ist erstmal ausgelebt. Stefan Bauer, 1 Jahr hat er als Rettungsassistent in Saudi-Arabien gelebt und gearbeitet. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Der Retter von Riad heißt das Buch. Es ist im Bastei-Lübbe Verlag erschienen. Spannende, manchmal auch erschreckende Einblicke sind das in eine vollkommen andere Welt und von denen hat er uns heute hier in Domradio weltweit erzählt. Herr Bauer, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie reingekommen sind, dass Sie uns so viel aus Ihrer Zeit in Riad erzählt haben.
Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
Und damit geht weltweit zu Ende. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter www.domradio.de/weltweit. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid und ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.